Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht, sie verändern nachhaltig und langfristig unser Bild vom Nächsten. Das haben wir schon gemerkt im Alltag. Gute Gelegenheit, sich nochmal zu fragen, was das bisher eigentlich war und künftig sein wird. Der Mundschutz, das kennen wir, er verbirgt das Lächeln, aber auch die Fratze, Rührung und Groll. Das Gesicht als Ausdrucksträger wird in den Bereich jetzt des Ahnungsvollen verbannt. Jetzt tragen wir eben alle Maske. Der Karnevalist und der Verbrecher, die schätzten bislang exklusiv die Maske. Und jetzt sind sogar vermummte Autonome staatstreu, weil sie nämlich Mundschutz tragen. Komische Entwicklungen sind das. Romantiker, die erhoffen sich vielleicht davon, dass wir uns wieder tiefer in die Augen schauen. Wir wollen also über Gesichter, Masken und Identitäten jetzt sprechen. Der Mundschutz ist kein Niqab und doch verhüllt er. Valentin Gröbner, der ist Mittelalterhistoriker in Luzern, hat Bücher geschrieben über Ich-Plakate, eine Geschichte des Gesichts oder auch der Schein als Person. Ihn habe ich gefragt, seit wann haben wir uns daran gewöhnt, das Gesicht als Ausdruck höchster Individualität zu empfinden?
Ich glaube, weil das Gesicht unser Kommunikationsinterface ist. Wir haben in keinem Teil unseres Körpers so viele Muskeln auf so engem Raum wie im Gesicht. Und diese Muskeln gebrauchen wir. Wir lächeln ja nicht nur mit dem Mund, wir runzeln auch die Stirne, wir ziehen die Augenbrauen zusammen. Man sieht auch an unseren Augenbrauen und unseren Augen, wenn wir lachen, weil sich dann das ganze Gesicht bewegt. Das können wir ziemlich gut lesen. Deswegen der Bankräuber mit der Maske oder die geheimnisvolle verschleierte Frau, die kriegen auch mit dem Stück Stoff im Gesicht die Message ganz gut rüber, glaube ich.
Seit wann erscheint uns eigentlich die Person und auf welche Weise? Damit haben Sie sich ja beschäftigt. Für uns ist eine Person erst dann als Person integral wahrnehmbar oder fast zentral, wenn wir ihr in die Augen blicken können. Seit wann sind wir so sehr darauf fokussiert und fixiert?
Person ist natürlich ein tolles Wort, weil es vom griechischen Persona, der Bühnenmaske des Schauspielers kommt. Das heißt, das Gesicht als Ausdruck ist auch immer der Versuch gewesen, dieses Gesicht zu kontrollieren. Besser oder schlechter, Schauspieler können das sehr, sehr gut. Die haben mit Masken gar kein Problem. Wir selber im Alltag können es nicht so gut. Ich glaube, das ist sehr alt. Der Blick in die Augen gilt übrigens seit der Antike, im Mittelalter erst recht, als durchaus gefährlich. Man muss damit vorsichtig umgehen und man darf nicht allen Leuten in die Augen schauen. Das scheint mir auch bis heute ein gutes Mittel.
Ja, während Sie sprechen, fiel mir sofort natürlich das berühmte Bildnis des Medusenhauptes von Caravaggio ein aus dem 16. Jahrhundert, das angeblich auch ein Selbstbildnis sein soll. Und da sieht man das Diabolische, dem man sich aber nicht entziehen kann, die Dramatik dieses Postmanieristen und frühbarocken Malers. Also davon geht Attraktion und Gefahr zugleich aus.
Die Kunsthistoriker lieben es, in irgendwelchen Bildern den Maler, die Malerin wiederzuerkennen. Ich glaube, das sagt im Zweifelsfall mehr über die Wünsche der Kunsthistoriker des 20. und 21. Jahrhunderts aus, als über die Funktionen dieser Bilder für die Auftraggeber. Man durfte an ganz vielen Stellen eben nicht den anderen Leuten in die Augen schauen. Die Moralprediger im Florenz der Renaissance ermahnen die Frauen, begrabe deine Augen, schau ja nicht den hübschen Jungs auf der Straße in die Augen, sonst geht die moralische Stadt unter. Das heißt, der Versuch, die Interaktionen mit Blicken zwischen Gesichtern zu kontrollieren, ist genauso alt wie der Blick, der interessierte Blick auf die Nachbarin, auf den Nachbarn. Das ist eine Geschichte, die gehört zusammen.
Man muss natürlich wissen, dass die mittelalterliche Sinneshierarchie den Gesichtssinn etwas weiter nach hinten rückte. Also primo tactus, secundo auditus, also die Berührung durch das Wort oder auch, wenn wir an die Gemälde denken, die Ohrempfängnis, der Heilige Geist reitet auf dem Lichtstrahl ins Ohr ein. Also da ist eine ganz andere Sinneshierarchie noch da als bei uns modernen Menschen. Und trotzdem, wann fängt das an, dass das Porträt uns so wichtig wird? Wir kennen ja Abbildungen von Menschen oder auch der Heiligen Familie. Familie, die gehören zur Kunstgeschichte von Anbeginn. Aber wann fängt das an, dass das Gesicht, das Gemälde, wir denken natürlich an das berühmte Frau mit Hermelin oder wir denken an Vermeer oder ähnliches, für uns so zentral wird als Ausdruck von unverstellter Individualität, ja als Ausdruck höchster Identität sogar?
Das beginnt im 14. Jahrhundert, aber das mit der Sinneshierarchie, zuerst der Hörsinn, ich glaube, das gilt nur für Theologen. Bis zum 14. Jahrhundert hat die christliche Kirche ein Problem mit Bildern. Und dann schalten sie um, dann machen sie Medienwandel und sagen, nein, wir brauchen Bilder. Bilder sind nicht nur Täuschung, sondern sind auch das Wahre. Und dann tauchen natürlich zuerst in Byzanz, dann im Westen, die ersten Bilder vom wahren Gesicht Christi auf, die sozusagen auch ganz erstaunliche Wirkungen haben, wenn man sie anschaut. Und dann beginnt die große Mediengeschichte des Bildes als vermeintliche Wahrheit. Vermeintliche Wahrheit, weil mit Bildern wird immer getrickst. Ein Gesicht ist etwas Dreidimensionales, Lebendiges, ein Bild nicht. Auch das wissen alle Beteiligten. Deswegen ist ein Bild erstmal ein Bild und nicht unbedingt Identität oder Individualität.
Das führt mich zu der Frage, wir kennen in der Kunstgeschichte die Totenmasken, wir verlebendigen dadurch historische Figuren, Beethoven oder Heinrich Heine oder ähnliches, machen also Verstorbene lebendig. Könnte es sein, dass unsere Irritation mit dem Mundschutz und solchen Dingen vielleicht daher rührt, dass plötzlich der lebendige Mensch, der vor uns steht, ein Stück weit tot ist oder abwesend?
Mir geht das nicht so. Ich assoziiere die Masken, die mich hier auch in der Schweiz, da ist das freiwillig, im öffentlichen Raum jetzt von Tag zu Tag mehr umgeben, mit einer anderen Institution, nämlich mit dem Krankenhaus. Ich glaube, dass die Verwandlung des öffentlichen Raums in einen Schutzraum mit der Geschichte des Krankenhauses, in dem der Mundschutz, fragen Sie mal Leute, die in Krankenhäusern arbeiten, ganz selbstverständlich ist, das ist die Metapher oder die sozusagen die, der Vergleich, den ich automatisch habe. Das heißt, ich stelle mir die Leute eigentlich nicht als Tote vor, sondern als Krankenschwestern und Chirurgen, als Berufspersonal.
Es gab einen Denker, der schon früh sich am Fratzenhaften unserer Verstellung gestört hat. Das war um 1900, da stirbt er schon, Friedrich Nietzsche, der sagte, wir sind oberflächlich aus Tiefe. Gehört, Valentin Gröbner, zur Wahrnehmung des Gesichts auch immer das Bewusstsein um seine Verstellung? Wir wissen nie so recht, meint der andere es ernst, auch wenn er uns noch so sehr freundlich anlächelt?
Ich glaube ja, und schon lange vor Nietzsche. Die Zeitgenossen der Renaissance des 15. und 16. Jahrhunderts haben Porträts gemocht, bezahlt, aber es war ihnen klar, dass das Masken sind. In den Uffizien in Florenz gibt es den Deckel von einem Porträt von Ghirlandaio und da ist eine Maske zu sehen und drüber steht sum cuique persona, jedem seine Maske. Und Nietzsche als aufmerksamer Leser der alten Texte weiß, dass immer dort, wo wir uns dem Blick der anderen stellen, um ihn zu manipulieren, dass wir Masken aufsetzen müssen. Nietzsche wäre über Botox und Gesichtschirurgie nicht erstaunt gewesen, würde ich sagen. Das heißt, denken Sie, ein so berühmter Philosoph wie René Descartes, dessen persönliches Motto war Larvatus Prodeo, ich trete maskiert auf oder ich schreite maskiert voran oder ich mache maskiert Karriere. Das ist im 17. Jahrhundert für die Eingeweihten ein Code. Man darf, man muss sich verstellen.
Auf die Gefahr, sie intellektuell zu unterbieten, aber einer meiner Lieblingssätze ist von dem ehemaligen Topmodel Cindy Crawford, die den großen Satz gesagt hat, morgens um 7 sehe ich auch noch nicht aus wie Cindy Crawford, will sagen, eigentlich sind wir gewohnt, mit Masken herumzulaufen und unsere Person mehrfach am Tag zu verstellen und zu verändern, nicht wahr?
Ja, und ich glaube, dass das Bildermachen, der Versuch, das eigene Aussehen zu kontrollieren, ja immer mit der Maske spielen muss. Für mein Buch Ich-Plakate über die Geschichte des Gesichts habe ich ein Interview gemacht mit einem Layouter der Vogue. Und der hat mir die Geschichte erzählt, dass die berühmten Models, wenn sie in das Pariser Büro der Vogue reinkommen, nicht erkannt werden. Ein Model sieht nicht so aus wie ein Model. Dafür braucht es die Visagistin, den Beleuchter und die Fotografin oder den Fotografen. Das heißt, sehr viele Leute sehen nicht aus wie das Bild, das sie von sich selbst auf der Titelseite der Illustrierten sehen. Und Cindy Crawford ist natürlich eine belesene Person und deswegen hat sie sicher die Autobiografie von Cary Grant gelesen. Cary Grant hat 1949 gesagt, niemand sieht aus wie Cary Grant. Auch Cary Grant sieht nicht aus wie Cary Grant.
Zu meinen Lieblingsmalern, Sie merken daran, den rheinischen Katholiken und Franziskaner gewissermaßen gehört natürlich Giotto. Und ich muss mich immer amüsieren. Ich kann mir nicht helfen, wie die da alle am Schmunzeln sind. Also mit Giotto zu Beginn des 14. Jahrhunderts fängt ja auch eine starke Personalisierung und Individualisierung von Figuren an. Selbst die Tiere, die Esel, schmunzeln und lächeln, Ochse und Esel an der Krippe und so weiter. Das heißt, Personalisierung ist immer auch ein Stück weit Humanisierung?
Für Giotto gilt das auf jeden Fall. Es geht darum, den Ausdruck der Emotionen zu zeigen. Im Gegensatz zu den griechisch dominierten Bildern vorher.
Das ist wichtig, was Sie jetzt sagen, die Ikonen, ne?
Die Ikonen. Auch der Lehrer von Giotto malt, Simone de Martini und die Sienese, die malen idealisierte, wenn man so möchte, Masken. Und bei Giotto gerät das alles in Bewegung und die lächeln. Die griechischen Madonnen vorher lächeln auch, aber sie lächeln auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, es geht darum, die Bilder in Bewegung zu setzen und mit möglichst starken Gefühlen aufzuladen. Und das ist im Wesentlichen, und da haben Sie als rheinischer Katholik ganz recht, das ist das Programm der Bettelorden, der neuen Public Relations Spezialisten des 13. und 14. Jahrhunderts, die mit Bildern moralische künstliche Wirklichkeiten erzeugen. Und damit beginnt eigentlich die Geschichte der modernen Medien, würde ich jetzt als großmäuliger Mittelalter-Spezialist sagen. Aber Humanisierung, ich wäre vorsichtig. Nicht alle Gesichter, die festgehalten werden, werden aus freundlichen Motiven festgehalten. Mit Bildern wird Propaganda gemacht. Und einer der erschreckendsten Geschichten, die ich kenne aus der Geschichte des Porträts, ist der Befehl von Stalin bei den Säuberungen 1937, alle Leute, die man erschießen lässt, eine Dreiviertelmillion innerhalb von einem halben Jahr in einer einzigen Stadt in Moskau, vorher zu fotografieren. Und diese Bilder sind noch da. Und diese Bilder gehören zum Unheimlichsten, das ich kenne. Leute, das Gesicht von Leuten festzuhalten, geschieht nicht immer aus humanen Gründen. Vielleicht ist die Maske und das sich verstellen und das sich bewegen auch immer eine Antwort auf den Versuch der Kontrolle.
Sagt der Schweizer Mittelalterhistoriker Valentin Gröbner.